SRF 2 Kultur.
Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften, unter diesem unscheinbaren Titel veröffentlichte die Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften Ende letzten Jahres ein Positionspapier, in dem sie grundlegende Reformen empfiehlt. Philosophie, Geschichte oder Sprachwissenschaften sollen größer, sichtbarer und arbeitsmarkttauglicher werden. Das hat heftige Reaktionen aus den eigenen Reihen ausgelöst, wie sich jüngst an einer Podiumsdiskussion zeigte. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Es ist eher selten, dass eine ganze Fachrichtung sich selber so in Frage stellt, wie es die Geisteswissenschaften in einem Positionspapier letztes Jahr getan haben. Warum nur diese Selbstzweifel, mag sich der Laie fragen. Markus Zürche, Generalsekretär der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und Mitverfasser des Papiers.
Ich denke, dass die Geisteswissenschaften doch unter einem hohen Legitimationsdruck stehen, dass nicht unmittelbar sichtbar ist, was ihre Leistungen sind, dass sie zu wenig präsent sind im öffentlichen Diskurs.
Und das soll sich nun ändern, fordert Markus Zürcher. Unter anderem mit einer anderen Ausrichtung der Forschungsschwerpunkte. Vorbild ist klar die Entwicklung in den Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften.
Ich halte es für legitim, dass ein Literaturwissenschaftler sich mit dem Werk von Goethe auseinandersetzt. Aber wenn alle nur noch sich mit den unmittelbaren Gegenständen ihrer Disziplin befassen, besteht einfach eine Gefahr, dass das nicht in die breite Öffentlichkeit geht. Deshalb eine Aufforderung, dass sich die Geisteswissenschaften vermehrt mit den Dingen befassen, die wirklich gegenwärtig die Bevölkerung bewegen oder auch die Politik bewegen und dazu beitragen. Und dann denke ich auch, dass sie vermehrt wahrgenommen werden und ein höheres Renommee haben.
Das Credo sollte also sein, mehr über Dinge forschen, die die Öffentlichkeit unmittelbar beschäftigen, weniger in Spezialgebieten, die nur Insider verstehen können, wie eben die x-te Interpretation eines Goethe-Texts. Müssen sich also auch die Geisteswissenschaften dem Nützlichkeitsdiktat unterwerfen, um ihr Renommee zurückzuerobern, fragen Kritiker sorgenvoll. Nein, findet Danielle Chaperon, Professorin für französische Literatur und Vizerektorin der Universität Lausanne.
Toujours ce mot utilité, l'utilité des sciences humaines, l'utilité des historiens de l'art, des archéologues, des philosophes, mais finalement à quoi ça sert? Je trouve qu'on devrait répondre, finalement nos diplômés sont partout, ils innervent tout le corps social et il suffit juste de le dire.
Immer dieses Wort Nützlichkeit, sagt Danielle Chaperon. Die Nützlichkeit der Geisteswissenschaftler, die Nützlichkeit der Kunsthistoriker, der Archäologen, der Philosophen. Die Frage, zu was sind sie nütze? Wir sollten selbstbewusst antworten, unsere Studierenden sind überall. Sie nähren unsere Gesellschaft. Man muss es bloß sagen. Die Geisteswissenschaften würden zwar tatsächlich von Medien und Politik angegriffen, aber dieser trübselige Ton habe leider auch Eingang ins Positionspapier gefunden, sagt Danielle Chaperon. Dabei könne man durchaus stolz sein auf das, was die Schweizer Geisteswissenschaften leisteten.
Il y a une tonalité générale de la prise de position qui me paraît un peu triste. Or, je trouve que nous pouvons être heureux et fiers de ce que nous faisons en sciences humaines en Suisse.
Doch könnten die Geisteswissenschaftler nicht noch mehr erreichen, wenn sie sich etwas stärker zusammenschließen würden, wieder nach dem Vorbild der Naturwissenschaften? Aus dem Elfenbeinturm raus und rein in internationale Großprojekte. So könnte man denn auch eine weitere Forderung des Positionspapiers etwas überspitzt zusammenfassen. Markus Zürcher.
In anderen Wissenschaftsbereichen haben sie größere Forschungsgruppen, die gemeinsam arbeiten. Sie haben auch eine höhere Arbeitsteilung, sie haben viel mehr technisches Personal. Und bei uns ist halt schon noch das sehr klassische Ordinarienmodell, wo sie einen Professor haben, einen Ordinarius, dann einige Assistenten und dann die Studierenden.
Doch eben das reiche in den Geisteswissenschaften zuweilen völlig aus, findet Danielle Chaperon. Die Geisteswissenschaften würden nun mal keine millionenteuren Apparate benötigen, wie einen Teilchenbeschleuniger. Apparate, für die sich zahlreiche Institutionen zusammenschließen müssten.
Nous n'avons pas besoin d'équipements techniques qui nécessitent le regroupement de nombreuses institutions, tout simplement parce que cet équipement est trop cher. On n'a pas besoin d'un accélérateur de particules pour nos objets. On a besoin de bibliothèques. On a besoin d'équipements informatiques et on a besoin d'assistants, mais on n'a pas besoin d'énormes investissements qui coûtent des millions et des millions.
Die Geisteswissenschaften bräuchten in erster Linie Bibliotheken, Informatikinfrastruktur und Assistenten, sagt Danielle Chaperon. Low-Cost-Forschung sozusagen, aber nicht minder produktiv. An einem Punkt sind sich aber Danielle Chaperon und Markus Zürcher völlig einig.
nous devrions vraiment nous soucier beaucoup plus de communiquer avec la société, de plus partager les résultats de nos recherches.
Die Geisteswissenschaften müssten lernen, besser zu kommunizieren, ihre Forschungsresultate mit der Gesellschaft zu teilen. Eine bessere PR brauchen die Geisteswissenschaften, das scheint der kleinste gemeinsame Nenner.
SRF 2 Kultur am Mikrofon mit den Kulturnachrichten Maya Brandli. Suhrkamp wieder einmal vor Gericht. Der Verlag will jetzt durch ein sogenanntes Schutzschirmverfahren seine Existenz sichern. Die Geschäftsführung des Verlages habe dazu am Montag beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen entsprechenden Antrag nach dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmungen eingereicht, teilte Suhrkamp mit. Suhrkamp will damit verhindern, dass der Gewinn des Verlages an die Anteilseigner ausgeschüttet wird. Nur so sei der Bestand des Verlages zu sichern. Klimawandel am Grimselpass. An der Grimselpassstraße bröckelt seit Jahren das Ritzlihorn und lässt Millionen von Tonnen Schutt durch den Spaltgraben Richtung Talboden donnern. Und das gefährdet die Passstraße, die Stromleitungen, eine Erdgasleitung und den kleinen Weilerboden unterhalb von Guttannen. Um herauszufinden, wie man solche Entwicklungen in Zukunft auch im übrigen Berggebiet begegnen kann, hat der Kanton Bern eine Korridorstudie durchgeführt. Fazit dieser Studie: Solche Entwicklungen lassen sich zwar beobachten, aber nicht voraussagen. Betroffen können lediglich zwei Maßnahmen, meint Nils Hählen, Wasserbauingenieur des Berner Oberlandes.
Das eine ist die Überwachung, also die Gebiete, die wir jetzt als kritisch identifiziert haben, die werden wir besser im Auge behalten in den nächsten Jahren, damit wir ungünstige Entwicklungen früher kennen können und dann auch reagieren. Und das zweite ist, dass man gewisse Adaptionsmaßnahmen vorbereitet, dass, wenn es beispielsweise Schäden gibt an der Straße, damit man diese dann rascher umsetzen kann.
Auszeichnungen für einen Geisteswissenschaftler. Der Nachwuchspreis der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften geht an Robert Leucht. Der an der Universität Zürich tätige Germanist, Musik- und Theaterwissenschaftler Leucht erhält den mit 10.000 Franken dotierten Preis für einen Aufsatz über die Figur des Ingenieurs Ende des 20. Jahrhunderts in der Literatur. Dazu hat Robert Leucht Texte analysiert und zeigt auf, wie der Ingenieur vielfach präsent ist, vor allem in Utopien und Utopiedebatten, als eine Figur, die in der Lage ist, eine bessere Gesellschaft herzustellen.
Wir wissen alle vage, dass wir ständig Spuren in der Öffentlichkeit hinterlassen. Die Möglichkeiten der Überwachung, sei es durch Kameras oder durch digitale Informationssysteme, sind heute schier grenzenlos. Doch wie sollen wir uns demgegenüber verhalten? Zu mehr Wachsamkeit ruft die Performance Against am Berner Schlachthaustheater auf. Karl Linder war dort.
Die Welt ist komplex geworden, keine Frage. Wer sich bewegt, twittert oder eine Cumulus-Karte hat, wird gnadenlos registriert. Was das für Folgen hat, untersucht das schweizerisch-polnische Theaterkollektiv in einem eigenwilligen Stilmix aus Sozialsatire, Hackerseminar und rechtsstaatlichem Diskurs. Das Bühnenbild ist ein aufklappbarer Container, der den Blick freigibt in eine mit Geranien und Kühltruhe ausgestattete Einpersonenwohnung. Hier drin tummeln sich ein polnischer Bürger in Unterhemd, ein weiblicher Cyborg und eine blonde Aufsichtsbeamtin. Die beiden Letzteren behaupten die Verhaftung des unbescholtenen Bürgers mit Hängebauch. Doch noch ehe der über seine angeblichen Gesetzesübertretungen ins Bild gesetzt wird, steht schon einer mit Filzhut vor seinem glänzenden Laptop. Es ist Volker Birk, ein Spezialist des Chaos Computer Clubs, der eine bündige Einführung in das von der EU lancierte Forschungsprojekt INDECT gibt.
Das heißt Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. Zu Deutsch angeblich in etwa intelligentes Informationssystem und so weiter. Wobei das ist eine offensichtliche Fehlübersetzung.
Fehlübersetzung, weil mit Intelligence im Englischen auch der Geheimdienst gemeint ist und weil das Projekt mit dem Ziel, alle Daten eines jeden Menschen gebündelt zu speichern, beunruhigende Dimensionen hat.
Wer wann wem welche E-Mail geschrieben hat, wer wann wen angerufen hat und wenn das Nachtel, wie man hier sagt, oder das Mobile, immer auch zuerst technisch ein Ortungsgerät ist, ist das auch mit beinhaltet, wer sich wann wo aufgehalten hat und durch das Matching der unterschiedlichen Ortungsgeräte auch, wer sich wann wo mit wem getroffen hat.
Die Performance setzt hier an und hinterfragt Herstellung, Verwendung, Zweck und Kontrolle von solchen bereits gängigen Informationssystemen. Der Vortrag als solches wäre schon theatral und aufregend genug, findet doch Hacking Live auf der Bühne statt. Doch scheint man dem eigenen Vorhaben nicht ganz zu trauen und garniert die Hackanleitungen mit Szenen, die das Erklärte ad absurdum führen. Da wird etwa eine Pizzabestellung mit Fleisch refüsiert, weil der Besteller als Patient mit zu hohem Cholesterinwert in der Datenbank registriert ist. Da gibt ein Vermummter Anweisungen zum Verwischen von digitalen und materiellen Spuren oder bringt dem polnischen Verhafteten Wilhelm Tell näher.
Und deine Uhr ist abgelaufen.
Uhr ist abgelaufen.
Von uns und deine Uhr ist abgelaufen.
Die Uhr von gestern.
Uhr ist abgelaufen.
Die Performance ergänzt in der Regie von Nils Torpus findet spannende Ansätze zu einem brisanten Thema, doch finden die einzelnen Bestandteile nicht so richtig zusammen. Der Einsatz von Kameras entwickelt keine Spannung und apokalyptische Horrorszenarien, wie sie schon in der Bibel zu finden sind, verpuffen als Zitat. So wirkt die Drohne, die am Schluss über die Bühne schwebt, mehr wie ein Spielzeug als wie die Alltagswaffe am Anfang eines neuen Zeitalters technischer Kriegsführung.
Ich würde gerne in Zeitlupe sehen können, sagte einmal der Ostschweizer Künstler Roman Signer. Seine Materialien sind die Naturkräfte, seine oft explosiven Aktionen, die manchmal nur Sekunden dauern, nennt er Zeitskulpturen. Zu seinem 75. Geburtstag letzte Woche widmet ihm die Kunsthalle St. Gallen eine Hommage, eingebettet in eine Gruppenausstellung von jungen Künstlerinnen und Künstlern, die ähnlich arbeiten wie Roman Signer. Kulturredaktorin Maya Brändli hat ihn dort getroffen.
Roman Signer, das sind ja junge Künstler, die quasi Sie zum Vorbild nehmen oder genommen haben. Fühlen Sie sich da auch als Vorbild?
Nein, ich fühle mich nicht als Vorbild. Überhaupt nicht. Junge Künstler haben andere Wege genommen. Aber in meiner Arbeit bin ich eigentlich nicht so weit weg, finde ich, in der Haltung. Es ist noch nicht antik geworden. Ich bin immer eigentlich noch jung, ja. Körperlich alt, aber im Geiste bin ich offenbar noch jung geblieben, ein Stück weit.
Was mir immer wieder auffällt in Ihren Arbeiten, ist der Humor. Und da sind Sie auch schon oft darauf angesprochen worden. Kann man Humor planen oder ist das einfach so eine Begleiterscheinung?
Ich kann offenbar nicht anders. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt will ich etwas wahnsinnig Lustiges machen, das... Die Leute platzen vor Lachen überhaupt nicht. Ich bin ja kein Clown, oder? Das sind ernsthafte Arbeiten, aber irgendwie kommt der Humor bei mir immer irgendwie ins Spiel. Ungewollt. Ich habe schon ganz ernsthafte Sachen gemacht und die Leute haben wahnsinnig gelacht. Irgendwie ist einfach ein Humor drin, ob ich will oder ob ich nicht will. Es kommt einfach so hinein.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Ihre Mutter unbedingt vermeiden wollte, dass Ihre Kinder Künstler werden. Sie sind jetzt inzwischen schon doch ein sehr bekannter Künstler. Was würde Ihre Mutter dazu sagen? Würde sie sagen, Junge, das ist immer noch keine richtige Arbeit oder würde sie es jetzt langsam ernst nehmen?
Nein, sie hat eben gesagt, ich verstehe das nicht, was du machst. Das ist ja keine Existenz, davon kannst du ja nicht leben. Und sie war ziemlich erstaunt, dass ich davon leben kann. Vielleicht wäre sie stolz, ich weiß es nicht. Aber sie hat immer gesagt, Künstler, keiner von uns drei Söhnen, das ist ein Hungerberuf. Das möchte sie nicht. Weil mein Vater war Musiker und damals war das sehr schlecht bezahlt. Wir haben also Schwierigkeiten gehabt, uns durchzubringen damals. Ich sagte, das werde sie verhindern. Vor allem Musiker soll keiner werden. Und das kann man nicht verhindern. Bei mir hat das sehr lange gedauert. Zuerst habe ich eine Berufslehre gemacht und dann 10 Jahre in meinem Beruf gearbeitet. Und dann bin ich erst ganz langsam zur Kunst gekommen, durch eigene Initiative. Ich habe einfach gesagt, also mich bekommt ihr nicht klein. Ich mache es einfach stur weiter. Entweder gelingt es oder gelingt nicht. Man muss etwas wagen im Leben. Vielleicht scheitert man, das Scheitern ist immer möglich. Ich habe auch Glück gehabt.
Sie wirken ja sehr ruhig und trotzdem in Ihren Arbeiten steckt viel Explosion. Auch viel Poesie ist beides. Aber dieses Explosive war
ja cool. Ja, es steckt Explosion, aber das macht mich manchmal etwas traurig, dass man mich nur so als Explosivkünstler wahrnehmen will. Ich mache viel anderes auch noch. Ja, vieles. Also ich mache weniger Explosionen früher. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich habe einfach von 1984 mit Sprengstoff angefangen, weil ich fand, es ist ein Material, es ist ein Mittel, es hat Möglichkeiten. In Film, in Aktion, als Kultur, es hat Möglichkeiten. Erst nachher habe ich dann gemerkt, dass man mich eigentlich dann so in eine Ecke gedrängt hat, als Sprengkünstler. Und das haftet mir jetzt einfach an, dieses Etikett bis an mein Lebensende. Ich weiß genau, was einmal steht, wenn ich sterbe. Da steht wahrscheinlich kurz in Kürze. In St. Gallen starb der Künstler Roman Signer. Er wurde bekannt durch seine Sprengaktionen. Punkt.
Tanz dich frei, so schön das Motto, so unschön war der Ausgang einer Veranstaltung, die in der Nacht auf Sonntag in der Berner Altstadt stattfand. Fast 10.000 Jugendliche sind auf die Straße gegangen, doch vom Tanzen und Festen ist seither keine Rede, sondern von Krawallen, Plünderungen und zerschlagenen Schaufensterscheiben. Einmal mehr wurde eine Demonstration von einer Minderheit vermummter Radikaler missbraucht. Doch den Schwarzen Block nicht mitgezählt, wer ging da eigentlich an diesem nasskalten Wochenende auf die Straße und vor allem wofür? Martin Lehmann hat sich darüber mit Christian Pauli unterhalten. Der Musiker und ehemalige Kulturjournalist ist Präsident von B-Kult, dem Dachverband der Berner Kulturveranstalter.
Sie sind seit gestern Morgen Stadtgespräch. Die Krawalle und Ausschreitungen, welche ein kleiner Teil von gewaltbereiten Teilnehmern der Tanz dich frei Veranstaltung angezettelt hat. Dass nun alle von den Gewaltakten der Minderheit und kaum jemand von den Anliegen der großen friedlichen Mehrheit spricht, versteht Christian Pauli.
Aber es darf nicht dazu verleiten, den Blickwinkel nicht offen zu halten, um wirklich hinzuschauen, was alles gestern passiert ist in dieser Stadt.
Ja, was ist denn alles passiert in dieser Stadt? Von den Krawallen, über die jetzt allerorten empört debattiert wird, mal abgesehen. Christian Pauli, in den 80ern ein Jugendbewegter, heute um die 50 und Vater von 4 Kindern, war dabei an der Tanz-dich-frei-Veranstaltung und er hat gestaunt, wer da alles auf die Straße ging. Es war
die Jugend. Also sagen wir mal Jugend zwischen 16 und 25 so. Wirklich eine Jugendgeschichte hat mich erstaunt.
Und zwar Jugendliche aus der Stadt und der Agglomeration, eingeborene und zugezogene Lehrlinge und Gymnasiastinnen, seriöse Pfadiführerinnen und, wie Christian Pauli sagt, durchgeknallte Partykids. Mit dabei übrigens auch Paulis 19-jährige Tochter, die ein ganz und gar normales Leben führe, wie der Vater versichert. Und auch sie habe, wie viele andere, wohl an der Demonstration teilgenommen.
Um für einen Raum einzustehen, um für einen Freiraum zu kämpfen, auch wenn der vielleicht gar nicht so konkret zu beschreiben ist.
Vielen Jugendlichen sei es wohl tatsächlich schlicht darum gegangen, Party zu feiern, ohne etwas dafür zu bezahlen, glaubt Christian Pauli. Natürlich könne man das als primitiven Wunsch nach Spaß und Gratiskultur abtun, aber dahinter stecke auch das Gefühl, vom Berner Nachtleben weitgehend ausgeschlossen zu sein, weil es für die Jungen zu teuer sei und weil viele mit dem kulturellen Angebot nichts anfangen könnten. Gleichzeitig macht Christian Pauli aber auch keinen Hehl daraus, dass die Beweggründe der Jugendlichen auch für ihn nicht restlos klar seien.
Ich denke, das ist schwierig, das zu lesen und zu begreifen, was gestern oder vor einem Jahr passiert ist, was da gefordert wird. Ich sage einfach zu der älteren Generation, ich hüte mich davor, aus der schwierigen Lesbarkeit ein Urteil zu fällen. Schlussendlich muss man ganz einfach respektieren, es ist die Jugend, die auf die Straße geht und etwas artikuliert.
Ja, die ältere Generation, die 68er und 80er also, die schon bei der ersten Ausgabe von «Tanz dich frei» mäkelten, sie seien seinerzeit wenigstens noch für klare politische Anliegen auf die Straße gegangen und nicht bloß für das Recht auf Freibier. Christian Pauli relativiert das.
Das war schon immer so. Das hat auch in den 80er oder 68er Jahren haben die Elterngeneration gedacht, das geht denen ja nur um Sex oder Spaß oder Party oder was auch immer. Also diese Abgrenzung halte ich für absolut nicht angebracht. Die 80er Jahre sind nicht zu verstehen ohne den Grundsatz, die Party auch als Rebellion oder Rebellion als Party. Das war genauso drin in den 80er Jahren.
Zudem gehöre das Aufbegehren zum Jungsein. Zu allen Zeiten habe sich die Jugend geholt, was sie brauche, um in dieser Welt klarzukommen. Und zu allen Zeiten hätten die Älteren damit gehadert, ruft Christian Pauli in Erinnerung. Und doch sei heute einiges anders als früher.
Die heutige Jugend ist so konsumfixiert wie keine Generation vor ihr. Aber es ist nicht die Jugend, die diese Gesellschaft gemacht hat. Die Jugend wächst auf in dieser doch sehr stark konsumorientierten Gesellschaft.
Und so seien die Signale der Manifestation vom Wochenende durchaus widersprüchlich. Das eine heiße, wir wollen alles, was die Werbung uns anpreist. Das andere heiße, wir wollen uns dieser durch und durch kommerzialisierten Welt entziehen. Eben ein Widerspruch. Aber das stört Christian Pauli nicht groß. Er ist vor allem froh, dass sich die Jugend artikuliert.
Jetzt können wir uns mit der Jugend befassen, wieder einmal. Das finde ich unter dem Strich ein sehr positives Zeichen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.